Er will den Iran in die Steinzeit bomben. Das sagte Donald Trump heute Nacht. Doch was meint der US-Präsident mit solchen Worten? Ist es nur eine Mischung aus Wut und Eigenlob? Oder steckt dahinter eine gefährliche Strategie, die in einem jahrelangen Krieg enden kann? Die Antwort erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem, Bauern in Wut. Hunderte Traktoren rollen gegen Brüssels Freihandelspläne. Und im Interview des Tages. Corona-Aktivistin der ersten Stunde, Sabrina Kollmorgen, sagt: Ich wusste sofort, dass unsere Freiheit in Gefahr ist. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Der Krieg im Iran, um den es gleich geht, ist nicht der erste Versuch, den Nahen Osten zu destabilisieren. Ein weiterer war der Bürgerkrieg in Syrien. Er endete mit dem Sieg der Islamisten und einer Flüchtlingswelle nach Europa. Mit diesen Folgen beginnen unsere wichtigsten Meldungen vom Donnerstag. Die Debatte über die Rückführung syrischer Migranten aus Deutschland verschärft sich. Die Regierung in Damaskus macht nun deutlich, aus ihrer Sicht sollen viele Syrer im Ausland bleiben, als Instrument der eigenen Außenpolitik. Außenminister Azad Ash-Shaibani schrieb auf der Plattform X: Syrer in der Diaspora sind ein strategisches nationales Gut. Und weiter erklärte er: Wir lehnen jegliche Versuche der Zwangsabschiebung entschieden ab. Am Wochenende hatten Syrer in Berlin ihren Präsidenten Ahmed al-Sharaa empfangen. Dabei waren Sprechchöre wie Allahu Akbar zu hören. Al-Sharaa war vor seiner Machtübernahme Befehlshaber einer islamistischen Miliz. Mehrere deutsche Politiker erheben derzeit Vorwürfe gegen die AfD. Es geht um den Verdacht, sensible Daten abzufragen und an Russland weiterzugeben. Das Magazin Politico zitiert den Grünen-Abgeordneten Anton Hofreiter mit den Worten: Das Problem ist, dass es eine Partei gibt, die AfD, bei der der begründete Verdacht besteht, dass Informationen nach China oder Russland weitergegeben werden. Beweise für diesen Verdacht legte Hofreiter nicht vor. Auslöser der Debatte ist eine theoretische Möglichkeit. Bundestagsabgeordnete können auf die EU-Datenbank Eudocs zugreifen. Auch der Bundestag blieb auf Nachfrage von auf 1 betont zurückhaltend. Eine Sprecherin der Parlamentsverwaltung sagte unserem Sender: Die Bundestagsverwaltung erteilt zu innerparlamentarischen Angelegenheiten keine öffentlichen Auskünfte. Der Vorgang erinnert an ähnliche Vorwürfe in der Vergangenheit. Damals ging es um den Vorwurf, die AfD in Thüringen betreibe über parlamentarische Anfragen Spionage. Die Behörden räumten später ein. Beweise dafür gab es nicht. Angesichts steigender Energiepreise fordert der BSW-Vorsitzende Fabio De Masi die Wiedereröffnung der zerstörten Nord Stream Pipeline. Offenbar mit Blick auf die Folgen des Iran-Krieges erklärte De Masi: Deutschland habe seine Abhängigkeit von Putin gegen eine neue Abhängigkeit von Trump eingetauscht. Zugleich übte De Masi scharfe Kritik an der Europäischen Kommission. Wörtlich sagte er: Es ist widersinnig, dass Trump uns über Zölle erpresst und Frau von der Leyen ihm zum Dank mit LNG und Rüstung die Auftragsbücher vollhaut. Genau 20 Minuten sprach US-Präsident Donald Trump in der Nacht zu seinem Volk. Sein Thema: Der Krieg im Iran. Trump erklärte, der Waffengang sei so gut wie gewonnen. Die Angriffe würden in den kommenden 2 Wochen ausgeweitet. Ziel sei es, den Iran so wörtlich in die Steinzeit zurückzubomben. Wo er auch hingehört, fügte Trump hinzu. Anschließend sollen die Kämpfe beendet werden. Ob die Straße von Hormus dann offen ist, spiele für die USA keine Rolle. Als Kriegsgrund nannte Trump erneut das iranische Atomprogramm. Doch welche Botschaft steckt hinter diesen Aussagen? In Berlin kommentiert auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens:
Spricht er eigentlich noch oder faselt er nur? Bei Donald Trump kann man sich da nie so sicher sein. Doch die Rede des US-Präsidenten in der vergangenen Nacht war beides. Denn hinter dem Schwall aus Eigenlob verbargen sich durchaus auch konkrete Ankündigungen. Folgt man Trump, so ist der Iran ein völlig besiegtes Land, das auf Knien um einen Deal bettelt. Washington sonnt sich im Sieg, dem größten der Militärgeschichte, selbstverständlich. Soweit zum Gefasel. Doch es gab auch Hinweise, die interpretiert werden müssen. Die USA, so Trump, bräuchten nichts im Nahen Osten. Sie kämpften dort ausschließlich für ihre undankbaren Verbündeten. Die Umdeutung von Amerikas Kriegen in selbstlose Taten hat eine lange Tradition. Sie begann 1861 im Sezessionskrieg und war seither immer eine Lüge. Doch Trump bedient damit den missionarischen Wahn seiner Anhänger, denn er braucht Unterstützung für eine Bodenoffensive. Der Aufmarsch ist ja nicht mehr zu übersehen. Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt. Trumps Erwähnung der Dauer des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Er maß nur jene Zeit, in der die USA direkt beteiligt waren. Das ist nicht nur Ignoranz, sondern vor allem ein Signal. Krieg ist es nur, wenn Washington ganz offiziell mitmischt. In Israel wird man das verstehen. Und vielleicht plant Trump auch auf einem kleinen Teil eroberten iranischen Gebietes eine Gegenregierung zu installieren, als deren Alliierter er dann offiziell nur noch behilflich ist. Mit Luftangriffen zum Beispiel, bezahlt durch Optionen auf Rohstoffvorkommen nach dem Sieg. Reza Pahlavi wird wohl schon warten auf so einen Deal. Die Straße von Hormuz bleibt dann bisweilen geschlossen und bei Amerikas Ölmagnaten und Finanzoligarchen klingeln die Kassen. So ein Modell gab es übrigens schon mal. Damals nannte man es Vietnamisierung. Und dieses Modell, man vergisst das heute gerne, hat bis zum Rücktritt von Richard Nixon 1974 militärisch durchaus funktioniert. Es kostete eben ein paar Millionen tote Vietnamesen. Oder wie Trump es wohl ausdrücken würde, ein wunderschöner Krieg.
Das iranische Oberkommando wies Trumps Darstellung umgehend zurück. Einen Frieden zu den Bedingungen Washingtons werde es nicht geben. Die Straße von Hormuz bleibe geschlossen, bis die eigene Energieinfrastruktur wiederhergestellt ist. In der Erklärung an die USA heißt es wörtlich: Im Vertrauen auf den allmächtigen Gott wird dieser Krieg so lange andauern, bis ihr gedemütigt, entehrt, von dauerhaftem und sicherem Bedauern erfüllt seid und euch ergebt. Bereits vor Trumps Rede hatte Israel angekündigt, den Krieg fortzusetzen. Ein Militärsprecher begründete weitere Angriffe.
Wir greifen den Feind weiterhin mit großer Entschlossenheit an. Unsere Erfolge summieren sich zu einem umfassenden Erfolg. Wir zerschlagen und bekämpfen alle Strukturen des iranischen Terrorregimes und seiner Stellvertreter. Es ist möglich, dass das iranische Terrorregime und die Terrororganisation Hisbollah während der Feiertage Angriffe auf israelisches Territorium durchführen, um israelische Zivilisten zu schädigen.
Damit dürften auch die Angriffe auf den Libanon weitergehen. Dort kamen erstmals Soldaten der UNO-Friedensmission UNIFIL ums Leben. Die Gefallenen stammten aus Indonesien. Wer verantwortlich ist, bleibt unklar. Auch europäische Soldaten könnten betroffen sein. Das österreichische Bundesheer ist an UNIFIL beteiligt und bleibt vor Ort. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte: Ein Abzug ist nicht geplant. Das Bundesheer bleibt ein verlässlicher Partner und bleibt so lange im Einsatzraum, wie es benötigt wird. Auch die deutsche Bundeswehr ist Teil der Mission. Eine Anfrage von auf 1 blieb in Berlin unbeantwortet. Bislang kämpfen die USA und Israel ohne Verbündete. Europäische NATO-Staaten und auch die Kurden haben eine Beteiligung am Irankrieg abgelehnt. Die Haltung der arabischen Staaten ist weniger eindeutig. Ein Vertreter des Königreichs Bahrain schloss nun militärische Aktionen nicht aus.
Wir behalten uns weiterhin das Recht auf Selbstverteidigung vor, wie es in Artikel 51 der UN-Charta festgelegt ist. Wir können nicht akzeptieren, dass die Situation so bleibt, wie sie ist. Wir können keinen Terrorismus gegen die Wirtschaft hinnehmen, der unsere Region und die Welt betrifft.
Bahrain ist Standort der 5. US-Flotte und politisch von Saudi-Arabien abhängig. Auch in Europa hat der Konflikt Folgen, nicht nur wirtschaftlich. In der Europäischen Kommission wird offenbar über einen Ausbau militärischer Strukturen diskutiert. Im Fokus steht der EU-Verteidigungsmechanismus. Seine Beistandsklausel geht theoretisch weiter als die der NATO. Praktisch gilt sie bisher jedoch als kaum umgesetzt. Das könnte sich ändern. Laut dem Magazin Euraktiv plant Brüssel ein Planspiel für den Ernstfall. Die Beistandsklausel gilt für alle Mitgliedstaaten. Auch neutrale Länder sind einbezogen. Sie haben lediglich etwas mehr Spielraum bei der Umsetzung. Worauf müssen wir uns im Irankrieg einstellen und welche Profite werden damit gemacht? Diese Analyse hören Sie nur bei Auf 1. Dank Ihrer Spende können wir Sie auch weiterhin über die Hintergründe der Weltpolitik informieren. Unter www.auf1.tv unterstützen. Die Mutärztin Bianca Witschel muss vorerst weiter im Gefängnis bleiben. Das Landgericht Chemnitz lehnte am Dienstag eine vorzeitige Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt ab. Dabei wären die rechtlichen Voraussetzungen grundsätzlich gegeben gewesen. Das deutsche Strafrecht sieht vor, dass eine Entlassung nach der Hälfte der Haftzeit möglich ist. Witschel verbüßt eine Strafe von 2 Jahren und 8 Monaten. Verurteilt wurde sie wegen der Ausstellung von Maskenattesten und Bescheinigungen zur Impfunfähigkeit. Die Haft trat sie im Februar 2026 an. Unter Anrechnung ihrer mehr als einjährigen Untersuchungshaft rückt die Hälfte der Strafe bereits in greifbare Nähe. Die nächste Möglichkeit für einen Antrag auf vorzeitige Entlassung besteht im Juli 2026. Um den Widerstand gegen die Corona-Politik geht es auch im Interview des Tages, gleich in dieser Sendung. Wien wurde am Mittwoch Schauplatz eines großen Bauernprotests. Auf 1 war vor Ort und berichtete live. Hier sehen Sie Bilder vom Traktorenzug vor das Parlament. Der Protest richtete sich vor allem gegen das Mercosur-Freihandelsabkommen. Die Bauern fürchten billige Konkurrenz aus dem Ausland. Kritisiert wurden außerdem wachsende Bürokratie und Belastungen durch klimapolitische Vorgaben. Auffällig war, der Protest wurde von einem breiten Spektrum getragen. Sowohl Greenpeace als auch die FPÖ erklärten ihre Unterstützung. Nach Angaben des Veranstalters, dem Bündnis Zukunft Landwirtschaft, beteiligten sich mehr als 2000 Landwirte. Bis zu 500 Traktoren waren im Einsatz. Gegenüber auf 1 schilderten Teilnehmer ihre Sorgen rund um das Mercosur-Abkommen.
Mein Hauptanliegen ist das, dass in Österreich immense Qualität gefordert wird. Wir müssen produzieren auf die höchsten Richtlinien. Andererseits ist es aber möglich, wie zum Beispiel das Mercosur-Abkommen, dass da Lebensmittel einzahlen, die was eigentlich mit Produktionsmitteln produziert werden, die was bunt schon längst verboten sind.
Die europäische Landwirtschaft wird hingerichtet. Die Produkte kommen dann aus dem Ausland und dann ist es so wie jetzt beim Erdöl. Wenn einer sagt, wir gehen morgen mit dem Preis hinterher, dann gehen wir hinterher. Und das wird dann so weit kommen, dass man sich in Österreich keine Lebensmittel mehr leisten wird können. Und dann wird immer eine Hungersnot wieder einmal kommen.
Wir müssen noch Regeln für uns Österreicher machen, aber was von Ausland reinkommt, wie das produziert wird, das weiß keiner. Aber es ist billig und es wird gekauft. Wir mit unserem Standard müssen das produzieren, aber was von Ausland reinkommt, ist wurscht.
Wenn in Österreich keine Produktion mehr ist, dann werden die Konsumenten einfach das zahlen müssen, was von Ausland reinkommt. Und das ist so. Das ist so wie mit dem Spritpreis, wird es dann übrig kommen oder mit den ganzen Stoffen. Wenn du keine Alternative hast, im eigenen Land das zu machen, dann bist du ausgeliefert.
Auch FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmidlechner war vor Ort. Er fordert politische Konsequenzen.
Wir sehen auch die Wichtigkeit von der Ernährungssouveränität. Aber es ist einfach auch notwendig, dass wir endlich eine Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel bekommen und dass die Bauern eben geschützt werden vor Importen, die von Lebensmittelimporten, die bei Weitem nicht unseren Standards entsprechen.
Das gesamte Interview mit Peter Schmidlechner finden Sie wie immer unter www.auf1.tv. Die Blockade der Straße von Hormus sorgt in Europa für Forderungen nach neuen Einschränkungen der Bürger. Ein Vorstoß kommt jetzt aus Österreich. Energiestaatssekretärin Elisabeth Zehetner spricht sich für ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen aus. Das Ziel: Treibstoff sparen. Auf Social Media schrieb sie wörtlich: Tempo 100 auf Autobahnen ist ein pragmatischer Ansatz. Keine zusätzlichen Kosten, kaum Einschränkungen, aber ein unmittelbarer Effekt auf den Verbrauch. Gegenwärtig gilt in Österreich eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern. Beobachter sehen jedoch noch einen weiteren Hintergrund. Sie verweisen auf eine zweite Aussage der Politikerin. Jede eingesparte Einheit Energie ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz. Die Aussagen fallen kurz nach einem Vorstoß aus Brüssel. EU-Energiekommissar Den Jorgensen hatte die Bürger zu mehr Energiesparen aufgerufen. Dabei brachte auch er eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit ins Gespräch. Und damit kommen wir zum Interview des Tages. Vor 6 Jahren, am 28. März 2020, begannen in Berlin die Proteste gegen die Corona-Politik. Unter dem Namen Hygienedemonstrationen versammelten sich zunächst Hunderte, später Tausende Menschen. Es war die Zeit des ersten Lockdowns. Die Polizei reagierte mit Festnahmen und Gewalt. Mit dabei war damals auch eine noch weitgehend unbekannte Krankenschwester, Sabrina Kollmorgen. Später wurde sie zu einer der bekanntesten Aktivistinnen in Berlin. Sie erlebte Schikanen durch Polizei und Justiz und wurde aus ihrem Beruf gedrängt. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat zum Jahrestag der Proteste mit ihr gesprochen.
So Sabrina, 6 Jahre Hygienedemonstration hieß es damals hier auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. Warst du eigentlich damals schon dabei?
Ja, ich bin vom ersten Moment dabei gewesen, denn als es hieß, dass hier eine große Welle auf uns zukommt, habe ich das natürlich erstmal etwas lächelnd betrachtet, muss ich sagen. So waren meine anfänglichen Zeiten, mit dieser Situation hier umzugehen. Und bin bei der ersten Kundgebung damals mit dabei gewesen, beim ersten Marsch, und wusste, dass hier in diesem Land etwas reichlich schief läuft. Ich muss dazu gestehen, ich dachte nicht, dass es so lange anhalten wird und dass es eigentlich nur zur Vorbereitung diente, diesen Krieg gegen die Bevölkerung konsequent weiter durchzuführen.
Ich war nicht beim ersten Mal dabei, es war vielleicht das zweite oder dritte Mal, aber ich habe so die Erinnerung, auf dieser Wiese, da saßen so alle möglichen Leute, es war nicht so die Stimmung einer klassischen Demonstration, sondern irgendwie Menschen, die zum ersten Mal merkten, da ist noch jemand anders, der auch Zweifel hat, den lerne ich jetzt erstmal kennen. Ich weiß nicht, wie deine Empfindung damals war.
Ja, das diente so dem ersten im Nachhinein. Damals habe ich das so natürlich nicht empfunden, aber im Nachhinein würde ich auch sagen, erstmal schauen, wer ist hier eigentlich, um welches Thema geht es denn tatsächlich, welche Menschen kommen hier zusammen. Und dass da das Jahr darauf wurde schon so extrem angezogen, da hatten wir ja auch schon Bilder der ersten Polizeigewalt, die Einkesselung von Menschen, friedlichen Menschen. Und da war ganz deutlich die Entwicklung einfach auch zu sehen.
Man muss manchmal rückblickend einfach auch schauen, was war wann. Also ich habe mir so auf dem Weg hierher überlegt, warum hieß das eigentlich Hygienedemo? Aber natürlich, Impfung war ja damals noch gar kein Thema. Selbst Masken waren noch nicht eingeführt. Das war erst so einen Monat später. Aber hattest du damals schon den Eindruck, da ist sozusagen etwas Totalitäres, was auf uns zukommt?
Ja, das hatte ich also tatsächlich vom ersten Moment an, als es auch darum ging, dass es langsam anfing, die Besuchsbeschränkung bei Patienten im Krankenhaus. Und das ist ja ein hochsensibler Bereich. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel auch um eine Kinderstation geht, eine Frühchenstation, wo Frühgeborene versorgt und behandelt werden, aber eben auch Intensivstationen, wo Menschen den letzten Moment ihres Lebens verbringen. Als es da schon anfing, dass man Einschränkungen trifft, da war mir klar, dass das hier alles nicht dem entspricht, was ich als Krankenschwester gelernt habe und nach welchen Richtlinien und Maßnahmen und vor allem auch inneren Werten ich die ganzen Jahre, und das sind mehr als 2 Jahrzehnte, gearbeitet habe.
Wie war das damals in den Krankenhäusern? Also die eine der Argumentationen war ja, die Krankenhäuser dürfen nicht überlastet werden. Wir wissen heute, dass das auch nie der Fall war. Aber wie war das quasi von der Innenansicht? War das tatsächlich die Erwartung damals?
Also mein Empfinden ist, dass wir aus den medizinischen Bereichen absichtlich vorne in die erste Reihe gestellt worden sind, als Vorbildsymbol, als Vorbildkraft, die fleißige Krankenschwester, die Tag und Nacht arbeitet, der wissende und korrekte Arzt, der hier natürlich genau weiß, dass wir ein gesundheitliches Problem haben. Und dass viele Menschen betroffen sein könnten und natürlich auch unter dem Schutzmantel Schutz, ja, Schutzimpfung, Schutzmaßnahmen, Schutzmaske und so weiter, das ist ja alles Propaganda. Das ist ja ein Wortgebrauch, ein Wortschatz, der mit der Realität, also zu keiner Zeit irgendetwas zu tun hatte. Wir wissen ja, dass selbst wenn eine Krankheit, eine Seuche, irgendetwas auf eine Bevölkerung hinzukommt, dass es eine Weile dauert, bis die sogenannte Durchseuchung stattgefunden hat, die Menschen durchimmunisiert sind, dann ebbt das wieder ab und dann ist alles in Ordnung. Und natürlich kostet es in der Zeit dann auch Menschen das Leben, die vorbelastet sind durch schwere Erkrankungen und durch das Alter alleine und so weiter und so fort. Die gilt es natürlich zu schützen, aber doch nicht eine gesamte Gesellschaft vom Säugling bis zum alten Greis im Pflegeheim. Also das hat für mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben, dass hier auch so massiv gegen Menschenrechte und Grundrechte verstoßen wird. Das habe ich sofort erkannt, ja.
Jetzt sind es 6 Jahre später. Man hat den Eindruck, wenn man so in die Gesellschaft guckt, Corona ist irgendwie vergessen. Was ist sozusagen ja, das Signal von damals für heute?
Corona ist vergessen, das möchten Sie gern, das ist es eben nicht, weil die Menschen sterben nach wie vor. Wir haben ursprünglich gesunde, junge Menschen mitten aus dem Leben gehabt, die plötzlich nicht mehr arbeitsfähig sind, die schwere Krebserkrankungen haben, die wieder Folgebehandlung brauchen und so weiter und so fort, die sich völlig allein gelassen fühlen. Also Corona ist nicht vorbei, auch die ganze Strafverfolgung hat nicht aufgehört. Soldaten, Polizisten, Ärzte und Patienten, die ihren Arzt brauchten, stehen weiterhin vor Gericht und werden hart bestraft. Also da geht es um Gefängnisstrafen, da geht es um Entzug der Approbation, da geht es um das Vernichten von Existenzen. Also es richtet sich nach wie vor gegen das Leben von uns Bürgern, von uns Menschen. Und von daher, für mich persönlich ist Corona auch nicht vorbei. Ich spüre es bis zum heutigen Tage, allein durch mein ausgesprochenes Hausverbot und mein damit verbundenes Arbeitsverbot, meine Gerichtsverfahren im eigenen Fall aus der Corona-Zeit noch und so wie mir geht es eben vielen anderen Menschen auch und für uns ist Corona nicht vorbei.
Das Hausverbot bezieht sich auf den Bundestag, wo du bislang zumindest gearbeitet hast. Es gibt im Bundestag eine Corona-Enquete-Kommission, es gibt in einigen Landtagen sowohl Enquete- als auch Untersuchungsausschüsse. Ist das für dich ein richtiger Weg?
Das ist eine wirklich sehr interessante und sehr schwierige Frage auch. Ich sehe diesen Weg als sehr wichtig, wenn er denn Folgen hätte. Diese Folgen vermisse ich. Es ist bereits gesagt worden, ob im Landtag in Brandenburg von den Kartellparteien wurde bereits gesagt, dass wir keine Evidenz und keine wissenschaftlichen Ergebnisse hatten, um diese Zwangsmaßnahmen hier durchzuführen, um diese Situation Pandemie zu nennen. Dass es rein eine Medienkampagne gewesen ist im Auftrag der politischen Agenda und es hat keine Folgen bis heute. In der Enquete-Kommission in Berlin genau das Gleiche. Aktuell hat der ehemalige toxikologische Leiter gesprochen, Herr Dr. Sterz, und sprach vom Menschenexperiment, das durchgeführt worden ist. Menschenexperimente sind verboten. Wo bleibt die Folge dessen? Die vermisse ich und aus dem Grund sehe ich das hier als es wird ein Thema angegangen, um zu sagen, wir kümmern uns drum, aber es hat keine Folgen und das ist die eigentliche Katastrophe.
Das vollständige Interview mit Sabrina Kollmorgen finden Sie unter www.auf1.tv. Die ersten Corona-Proteste liegen inzwischen bereits 6 Jahre zurück. Bei Auf 1 widmen wir uns auch nach einem halben Jahrzehnt immer noch der Aufarbeitung der Maßnahmen. Bei der Covid-Aufklärung hilft uns Ihre Spende, etwa über das Formular direkt unter der Sendung. Vor den Ostertagen war dies unsere letzte Nachrichtensendung. Auf 1 wünscht Ihnen ein fröhliches Osterfest. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.